Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Die Kunst zu leben. Hier ist dein Steffen. Und ich begrüße dich ganz herzlich heute bei einer weiteren Soul Talk Folge, wo ich mit meinem lieben Freund Adrian Winkler über die sozialen Medien gesprochen habe. Macht uns Social Media verrückt? Macht es uns krank? Wie finden wir einen guten, gesunden, bewussten Umgang mit Social Media? Denn wenn wir in die sozialen Medien schauen, alleine in die Kommentarspalten, wenn ich in mein E-Mail-Postfach schaue und wenn ich auch mir anhöre, was mir Adrian erzählt, welche Nachrichten er so teilweise bekommt, wie Menschen auf Postings reagieren, wie Menschen offensichtlich mit Social Media umgehen, dann müssen wir uns wirklich die Frage stellen, ob unser Gehirn und unser Bewusstsein gerade eigentlich in einem entsprechenden Zustand ist, damit wir damit etwas Gutes erschaffen und uns eigentlich nicht gegenseitig vergiften und uns manchmal auch selber vergiften. Wie uns das gelingen kann, einen bewussten, besseren Umgang mit Social Media zu finden. Erstmal wirklich für uns selbst, aber auch zum Beispiel in unseren Familien, mit unseren Kindern, im Umgang miteinander, die Art und Weise, wie wir bewerten und verurteilen, mit den Verführungen, die es auch von Seiten der Anbieter, der Werbetreibenden und der ganzen Erscheinungen, die es so auf dieser Social-Media-Welt gibt, wie wir damit umgehen und wie wir diesen bewussten Umgang finden, darüber haben wir in dieser Folge intensiv und sehr, sehr ehrlich und auch kritisch gesprochen. Und ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema, das es sich lohnt, bis zum Schluss anzuhören, denn die meisten Menschen leben teilweise gedanklich mehr als auf Social Media als in ihren echten sozialen Kontakten offline. Also, hör dir die Folge wirklich bis zum Schluss an und teil mir und Adrian gerne deine Meinung, dein Feedback, deine Gedanken mit. Gerne natürlich per Instagram als Kommentar auf das Posting zu dieser Folge oder auch gerne als Rezension bei iTunes, als persönliche Nachricht. Du findest deinen Weg zu mir oder zu Adrian und wir freuen uns auf dein Feedback. Und übrigens würden wir uns auch sehr, sehr freuen, wenn du uns den ein oder anderen Themenwunsch mal schicken magst. Welche Themen würden dich mal interessieren, dass wir darüber sprechen, dass wir unsere Meinung mal dazu sagen? Was wären Themen, die dich reizen, die dich vielleicht auch nerven, die dich triggern oder die dich im Herzen bewegen und berühren? Fragestellungen, tagesaktuelle Themen oder auch persönliche Themen. Lass es uns wissen, gerne nutzen wir einen Soul Talk mal auch für dein Thema. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei diesem Soul Talk über das Thema Social Media. Heute mal so einen schönen Markus-Lanz-Einstieg machen, wie mit Richard David Precht. Müssen wir noch überlegen, wer von uns beiden Markus Lanz ist und wer David Precht. Aber du bist hier unser Philosoph sozusagen. Da sage ich mal, hallo Adrian, wo erwische ich dich gerade? Das ist immer die Einstiegsfrage. Also, hallo Adrian, wo erwische ich dich gerade?
Hi, auf dem falschen Fuß, nein.
Du müsstest jetzt eigentlich sagen, in meiner Kemenate, da wo ich immer bin.
Genau. Nee, ganz normal, bei mir in meinem Studio tatsächlich.
Ja.
Mit Blick in den Park, mit Eichhörnchen und Raben und Spatzen. Mhm. Da erwischt mich gerade und ich erwische dich, glaube ich, auf Teneriffa.
Genau, ich sitze auf Teneriffa. Im Inneren, weil draußen ist ein bisschen zu viel Wind, deswegen lasse ich das bei der Aufnahme immer lieber bleiben, dass wir das hier gut hören und keinen Shitstorm bekommen von außen. Könntest du mal ein gescheites Mikro kaufen, könntest du mal ein bisschen mehr Qualität reinbringen und so weiter, man kann ja gar nichts hören.
Genau, zu Recht aber auch, ehrlich gesagt.
Ja, absolut. Ist auch kein schönes Hörerlebnis, ja.
Eben. Apropos Shitstorm. Mhm. Wir haben uns heute, oder vielmehr ehrlich gesagt, ich habe mir heute mal ein Thema überlegt, was aus gegebenem Anlass für mich besprechenswert ist. Mhm. Nämlich das Thema gesunder Umgang mit Social Media oder generell der Einfluss von Social Media Plattformen. Dazu zähle ich jetzt mal nicht YouTube, sondern wirklich die Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok, wo es ganz viel schnelle Inhalte geht, sage ich mal, eben nicht so Long-Term-Inhalte, wo man sich mal wirklich eine Dokumentation von 45 Minuten angucken kann, wie auf YouTube, sondern eher so dieses Binge-Consuming von irgendwelchen Inhalten und vor allem auch der schnelle Meinungsaustausch oder mal kurz die Meinung mal raushauen, so, ne? Was das alles auf unsere jetzige Zeit für Einflüsse hat und vor allem, wie man selbst, wir reden ja auch ganz oft über Gesundheit, wie man selbst das für sich vielleicht auch nutzen kann, aber wo es vielleicht dann einfach auch so einen Kipppunkt gibt von, ui, das ist echt nicht mehr gesund und echt gefährlich und super unnatürlich, der Umgang damit. Weil, ich habe gestern einen Post gemacht auf Instagram, ich bin ja so ein klassischer Influencer, weißt du? Ich bin ja tagtäglich auf der Plattform und muss ja immer checken, was abgeht und muss mein Essen fotografieren. Nee, gar nicht eben. Sondern ich bin wirklich einfach ein sehr unzuverlässiger Poster. Und wenn ich was poste, dann irgendwas, was mir auf dem Herzen liegt. So, ne? Und gestern habe ich seit ganz langer Zeit mal wieder ein Foto von mir gepostet, auf dem ich nicht lache, sondern eher so ein bisschen nachdenklich in die Ferne gucke. Und es hat eher so eine fast schon melancholische Stimmung und habe darunter geschrieben, so hey, es muss nicht immer alles gut sein im Leben, weil ich kenne das von mir auch, wenn ich gefragt werde, wie geht's dir? Ja, alles gut. Aber es muss nicht immer alles gut sein. Ganz im Gegenteil, es ist auch mal sehr, sehr gut, wenn nicht immer alles gut ist, vor allem, wenn man es sieht. Wenn man sein bewusstes Feld öffnet und sagt, nee, gerade im Moment ist das und das einfach echt nicht gut, weil das bewegt einen ja auch zum Handeln im besten Fall. Und was dann passiert ist, Menschen aus meinem näheren Umfeld, die auch meine Handynummer haben, die haben den Post gesehen und haben mir privat geschrieben, ob bei mir alles in Ordnung ist oder ob ich irgendwie Hilfe brauche oder ob ich irgendwie Unterstützung brauche, ob es mir gut geht. So nach dem Motto, oder ob irgendwas, ob das ein Hilferuf von mir war, sozusagen, dass ich ja, da eine versteckte Botschaft mit reingepackt habe, so nach dem Motto, ich habe keine Lust mehr aufs Leben oder so, nur weil ich ein Bild gepostet habe, wo ich mal nicht lache. Und das fand ich im ersten Augenblick lustig, im zweiten Augenblick echt krass, was das mittlerweile für eine Bedeutung hat, dieses Posten von Videos, von Bildern, von Texten, dass Menschen da einfach, naja, auch krass interpretieren und vor allem die Wichtigkeit dessen komplett eskalieren lassen. Klar, ich bin mir auch bewusst, dass es auch total schön ist, dass es Menschen gibt, die sich dann da quasi drum kümmern, ob es mir gut geht. Ne? Aber das ist gar nicht die Kernbotschaft, sondern die Kernbotschaft ist, was dieses Social Media Life für einen Einfluss hat auf unser Leben. Wie ernst wir Dinge auch dann nehmen, die dann einfach mal salopp da in diese Welt hineingeschickt werden. Ne? Und vor allem, was es auch für Konsequenzen für Leben haben kann, wenn man da mal schnell irgendwie einen Kommentar zum Beispiel unter irgendeinem Bild schreibt, was das in dem realen Leben des Menschen verändern kann, also auch im Negativen, ne? Wie vorsichtig man da eigentlich auch sein muss, weil ganz oft werden da ja auch Dinge gedroppt, die würde man sich niemals trauen, jemandem zu sagen, wenn man dem gegenüberstehen würde. Und dementsprechend möchte ich heute einfach mal mit dir so ganz locker von Herz zu Herz darüber sprechen, was denn ein gesunder und vielleicht auch ein toxischer Umgang mit diesen Plattformen ist. Für was sind sie deiner Meinung nach auch gut oder unserer Meinung nach? Für was sind sie nützlich? Vielleicht natürlich auch, klar, aus unternehmerischer Sicht oder vielleicht auch aus privater Sicht. Und wo ist es echt, wo wird es echt gefährlich?
Ja, großes Thema natürlich, ne? Also zuerst mal glaube ich, das ist schon eine richtige Analyse, dass es eine unglaubliche Wichtigkeit bekommen hat, was die Leute immer so posten, beziehungsweise wie es interpretiert wird. Und das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass die Leute, dass es irgendwie so das Second Life der Menschen ist mittlerweile. Also viele Menschen leben gedanklich zumindest mal, in großen Teilen wirklich in diesen Online- und Social-Media-Welten. Und da wir ja so einen einfachen Zugriff dazu haben, es einfach so praktisch überhaupt gar nichts kostet, wieder da einzutauchen. Viele Menschen, früher haben sie geraucht, ne? Manche rauchen immer noch, aber heute macht man praktisch, wenn man mal kurz abtauchen will vom Alltagsstress, nimmt man mal schnell das Handy und scrollt mal durch Social Media. Also so eine Mischung aus Ablenkung, aber auch Belohnung, weil man natürlich auch sich unterhält. Es ist ja ein Unterhaltungsmedium. Also Social Media hat in erster Linie mittlerweile die Bedeutung von Unterhaltung. Es ist eine Unterhaltungsindustrie. Der Ursprungsgedanke war ja eigentlich, dass Menschen sich in Gruppen vernetzen und sozusagen Kontakt kriegen und miteinander kommunizieren können. Aber es ist ja von Kommunikationsplattformen in Unterhaltungsplattformen hat sich's einfach entwickelt. Ne? Also ich will das jetzt nicht bewerten, aber es ist halt das, was passiert ist, ganz objektiv. So, und das führt bei den Leuten halt zu allen möglichen Dopamin- oder sonstigen Ausstößen. Das heißt, Leute sind einfach hoch emotionalisiert, wenn sie auf Social Media sind, weil halt nur noch emotional auch dort überwiegend kommuniziert wird. Und sogar wenn mal was gar nicht so emotional vielleicht ist oder gar nicht so hart gemeint ist, und so wird es natürlich sofort emotional aufgeladen wahrgenommen an der Stelle, ne? Wenn da so ein Bild kommt, ich kenne das ja von mir auch, oder ein Posting oder ein Satz, wird da ein Riesenfass aufgemacht, was gar nicht so viel was mit dem Sender zu tun hat, sondern mit dem Acker, auf den es fällt, der halt vielleicht auch hochemotional ist, oder die Stimmung, in der die Leute natürlich auch sind. Ne? Also ich glaube wirklich, das ist die Gefahr bei Social Media auch, dass wir an der Oberflächlichkeit der Emotionen auch hängen bleiben. Und das ist ehrlich gesagt teilweise ja auch gewollt, dass man Menschen auch an der Oberfläche der Emotionen halten will, weil natürlich über Social Media Geld verdient wird, also deutlich mehr als in der klassischen Werbung. Die klassische Werbeindustrie im Radio, auch im Fernsehen hat ja eine irre Problematik. Auch das Privatfernsehen zum Beispiel ist ja mittlerweile wirklich tief in der Krise. Nicht nur in Deutschland, weil halt einfach Social Media die Werbepartner wegnimmt.
Ja, absolut.
Und dementsprechend absolut. Muss da natürlich emotional kommuniziert werden. Deswegen glaube ich, ist einfach Social Media, ich würde das auch auf YouTube übrigens sehen, aber trotzdem, da hast du schon recht, es ist natürlich eine Plattform, wo einfach, die nicht so schnell ist, nicht ganz so oberflächlich, da wo es tiefer und länger reingeht manchmal in Themen. Aber es wird.
Vor allem ist es meiner Meinung nach echt auch, vielleicht bin ich da zu sehr in meiner Bubble, aber YouTube ist für mich eigentlich eher fast schon so eine Weiterbildungsplattform in Anführungszeichen, weil super viele Tutorials, also mittlerweile bin ich sogar so, wenn ich was wissen möchte, dann tippe ich es eher in YouTube ein als in Google zum Beispiel.
Ja. Genau, ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, noch Google. Ja, das ist so, ja. Mhm. Genau, es ist eine Lernplattform, definitiv. Bildung ist immer die Frage, was für eine Bildung, aber zumindest mal der Bildungsimpuls. Genau, und das ist was komplett anderes als Facebook, Instagram, TikTok und Co., wo es um, da geht es auch um Bildung, aber da geht es um Meinungsbildung im oberflächlichsten Sinne. Und wir machen uns viel zu wenig Gedanken, wir bleiben auch nicht haften, sondern man swipet ja nur noch durch, man liest auch nichts mehr, man swipet, man scannt Texte. Und dann wird so oberflächlich diskutiert einfach auch, wenn überhaupt diskutiert wird. Und nur emotional, ja, also meistens nur emotional. Ist ein Problem.
Absolut.
Ist ein Problem.
Absolut. Also ich habe da für mich, wenn ich das mal reflektiere, auch gerade als das so neu war, so Phasen gehabt, wo ich da echt voll reingetaucht bin und auch immer wieder so diesen Drang verspürt habe, ich habe jetzt was gepostet, ich schaue jetzt im 5-Minuten-Rhythmus, ob irgendjemand was geliked, kommentiert oder mir eine Nachricht geschrieben hat. Ganz, ganz schlimm. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung. Und wenn ich zum Beispiel in München einfach mal, sag mal, ich fahre mal S-Bahn, was jetzt nicht so oft vorkommt, aber wenn ich S-Bahn fahre, erst vor kurzem auf dem Weg zum Flughafen, lustigerweise nach Teneriffa, saßen da so einfach Menschen. Und wenn man da steht, dann kann man dummerweise ganz oft auch bei denen aufs Handy gucken. Und da habe ich auch mal so ein bisschen gespitzelt, sage ich mal, wie denn der Umgang damit ist. Also mich hat es nicht interessiert, was die geschrieben haben oder WhatsApp oder was weiß ich, sondern einfach nur, wie gehen die mit ihrem Handy einfach auch um. Und ich, wenn ich das jetzt so reflektiere, ich glaube, dass da kein Inhalt länger als 4 Sekunden auf dem Bildschirm war. Das war richtig crazy, und dachte ich mir, was, ich meine, so geht es uns vielleicht allen mal hier und da öfter oder weniger. Aber letztendlich diese Überflutung des Gehirns, was da in was für einer Kürze der Zeit Informationen, Bild, Text, Video, bam, die ganze Zeit. Und das kommt ja gar nicht mehr gefühlt hinterher, dass wir ständig müde sind, dass wir ausgebrannt sind und so weiter. Das habe ich mir dann gedacht, wenn man da mal so rauszoomt, dass das ja auf der ganzen Welt jeden Tag passiert, dass wir uns so in ganz kurzen Abständen, wir können das ja gar nicht verarbeiten. Mhm. Na, vielleicht, wir beide sind in den 80ern geboren, da kennt man es vielleicht noch, dass man eine Seite vom Buch liest und die einen so flasht, dass man das erstmal zuklappt und darüber nachdenkt, so, wow, krass, was war jetzt da nochmal gestanden, nee, krass, ich glaube, da muss ich, die Seite lese ich mir nochmal durch. Weißt du, was ich meine? Mhm. Sowas habe ich das Gefühl, das kommt ja heute gar nicht mehr vor, dass man sich Zeit nimmt, über irgendwas nachzudenken, sondern das ist auch wie mit den Apps umgegangen wird. Mhm. Also das ist wie eigentlich so ein, das nennt sich auch Übersprungshandlung. Hast du schon mal was gehört davon?
Klar.
Dass man einfach irgendwas macht, weil man es halt so gewohnt ist, aber man nimmt es gar nicht wahr.
Ja.
Das heißt, okay, erste Handlung, Facebook, scroll, 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 Facebook schließen, Instagram, scroll, 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 Instagram schließen. Was habe ich jetzt nochmal gemacht? Mhm. Ich, wenn du dann fragst, so was war jetzt auf dem Bildschirm? Boah, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das mache ich immer so, so nach dem Motto. Ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig,
ja,
dass wir uns da wieder einen ganz bewussten Zugang dazu holen. Und ich weiß nicht, ob du die Netflix-Serie oder die Netflix-Dokumentation Social Dilemma mal gesehen hast.
Nee.
Kann ich dir echt empfehlen. Ist crazy, weil, weißt du, was da passiert? Da sitzen die ganzen Verantwortlichen, sag ich mal, sitzen da in einem Raum, sitzen teilweise in ihren millionenschweren Villas, und das sind die Algorithmusprogrammierer, die teilweise diese auf Anweisung auch die diese Algorithmen für die Plattformen, dass du möglichst lange drauf bleibst, programmiert haben.
Mhm.
Und sie sagen selbst vor der Kamera, wir haben ein Monster erschaffen, weil ich habe ein 2-jähriges Kind. Der spielt da draußen, wartet auf den Papa. Der Papa sitzt auf dem Klo und scrollt durch die eigene Scheiße, die er entworfen hat, weil er nicht wegkommt. Und er sagt, das kann nicht wahr sein. Ich weiß genau, was da passiert. Ich kenne jeden Code. Ich weiß genau, was abgeht. Und trotzdem sitze ich auf dem Klo eine halbe Stunde lang und komme da nicht weg.
Ja.
What the fuck?
Ja, weil das Gehirn zu das funktioniert. Das hat nichts mit dem Wissen zu tun.
Genau.
Das ist Biologie.
Ganz genau. Das ist wie beim verkaufspsychologischen Marketing.
Ja.
Na, nur weil wir beide wissen, wie es funktioniert, heißt noch lange nicht, dass es bei uns nicht funktioniert. Ne?
Wenn ich ein Medikament erstellen kann, heißt es nicht, dass es bei mir nicht wirkt, bloß weil ich weiß, wie es funktioniert. Es wirkt. Wenn ich es zu mir nehme, dann wirkt es, weil Wirkstoffe und Funktionen was anderes ist als das Verständnis, wie man es zusammensetzt sozusagen.
Voll.
Ich kann dir da mal ein anderes Beispiel dazu noch geben, weil das, was da passiert, glaube ich, kann man psychologisch auch relativ einfach erklären. Und ich finde, es ist mal wichtig zu verstehen, was da eigentlich passiert. Weil im Endeffekt versuchen die Leute mit diesen Informationsreizen, mit dieser Flut, ihr Gehirn in Sicherheit zu bringen. Und zwar in Sicherheit zu bringen vom echten Leben, ein Stück weit.
Hm.
Es gibt ich habe vor vielen Jahren eine Hypnoseausbildung gemacht. Und in dieser Hypnoseausbildung lernst du unter anderem verschiedene sogenannte Trance-Induktionen. Also das heißt, verschiedene Strategien, wie du einen Menschen in eine Trance führst, sozusagen, der zu dir kommt, weil er eine Hypnose will. So, und da gibt es ganz viele verschiedene Techniken, und eine Technik ist tatsächlich eine Trance-Induktion über Worte gesprochen, und zwar nicht in so einem schönen Singsang, wo du einen Menschen langsam irgendwo hinführst, sondern mit einer Verwirrungstaktik. Das heißt, die funktioniert so, dass du den Menschen praktisch unheimlich schnell alle möglichen, teilweise auch unsinnigen Informationen gibst, teilweise sinnvoll, teilweise unsinnvoll. Und das ist eine Verwirrungsstrategie. Das heißt, derjenige denkt ja mit, was sagt der jetzt? Und da wieder eine Information wieder und wie passt jetzt das zusammen? Das macht doch gar keinen Sinn. Und irgendwann ist dieses System praktisch an so einer Art Tilt-Funktion beteiligt.
Error.
Wie ein Error, genau, System Overload und schaltet ab sozusagen. Und das ist im Grunde genommen der Punkt, wo in der Hypnose das dann was Interessantes stattfindet, dass in dem Moment, wo der Verstand praktisch abschaltet, weil es zu viele Informationen ist, dass er also nicht mehr dran hängen bleibt an einer Information, sondern praktisch eben durchlaufen lässt sozusagen. Du hörst noch bevor die Worte, aber das Bewusstsein ist praktisch auf der Parkbank und schnarcht. Und jetzt passiert was Spannendes. Das Unterbewusstsein geht auf und jetzt hast du in der Hypnose den Effekt, dass du jetzt mit diesen Menschen entsprechend arbeiten kannst und dann einen Zugriff auf die unterbewussten Ebenen bekommst und dann dem Menschen eben im therapeutisch-hypnotischen, also Hypnose-Sinne sozusagen, helfen kannst, ja, oder mit dem arbeiten kannst. So, bei Social Media passiert genau das Gleiche. Wir erschaffen im Endeffekt rein neuronal einen System-Overload. Es gibt eine Art Dissoziierung, nennt man das. Das heißt, wir kapseln uns sozusagen ab von dem einzelnen Inhalt, sind sozusagen, schicken unser Gehirn auf die Parkbank. Und jetzt passiert eben, und das wissen die Leute, die das machen, die es produzieren, jetzt passiert eben etwas, dass das Unterbewusstsein sich sozusagen ein bisschen ein Stück weit öffnet und jetzt bist du eben für emotionale Botschaften, emotionale Themen sehr viel zugänglicher, was ja in der Hypnose auch passiert, weil du ja an Emotionen, an Ängsten, Phobien etc. arbeitest, jetzt bist du dafür zugänglich. Das heißt, der ganze Shit, den du da reinkriegst, auch wenn du nicht aktiv über den nachdenkst, der läuft rein in deine Seele, in dein Herz. Das heißt, du kriegst die Emotionen ab. Du bist auch selber natürlich ein Stück weit emotional. Und viele Menschen machen es ja auch deswegen so intensiv, weil das auch teilweise Dopamin ausschüttet. Weil Social Media natürlich schon auch viel mit Spaß, mit Fun, mit Thrill, mit allen möglichen arbeitet, wo Menschen dann auch ein bisschen darauf konditioniert werden, auf diesen biochemischen Zustand, der da entsteht. Süchtig, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es gibt genügend Leute, die mehr oder weniger Social Media süchtig dann auch sind. Und ich glaube, den Zusammenhang mal zu verstehen, dass nicht Social Media das Problem ist, sondern die Art und Weise, wie wir das benutzen und dass wir uns da reinsaugen lassen und dass wir praktisch mit diesem Scrollen uns in eine Selbsthypnose bringen. Das ist eine eigens gewählte Trance-Induktion. Das muss man mal verstehen, weil dann kann man das, glaube ich, auch mal ein bisschen bewusster beobachten und kann sich vielleicht auch ein bisschen davor schützen.
Genau. Kennst du das von dir, dass du dich da reinsaugen hast lassen und dann teilweise einfach auch mal die Zeit wirklich, ich sage jetzt mal ganz hart, einfach wirklich zum Fenster hinausgeschmissen hast, weil dann nichts passiert ist am Ende?
Ich kenne das von mir, dass es auch bei mir natürlich diese Tendenzen gibt, weil mein Gehirn nicht anders funktioniert wie das von anderen 8 Milliarden Menschen. Also für mich gelten die gleichen Gesetzmäßigkeiten wie für jeden. Ich merke es aber deutlich früher. Also mir ist es noch nie passiert, dass ich plötzlich nach einer Dreiviertelstunde aufs Handy oder am Handy war, auf die Uhr geguckt habe und mir gedacht, um Gottes Willen, wo ist denn jetzt die letzte Dreiviertelstunde hin? Das passiert mir nicht. Dafür bin ich, glaube ich, ein zu bewusster Mensch. Aber ich merke, dass es eine Tendenz dazu gäbe. Das heißt, ich kenne das schon, dass ich am Handy bin und anfange zu swipen oder auch mal bei die schlimmsten Dinge sind die Reels sozusagen, wenn du dann eine nach dem anderen. Aber nach dem dritten, vierten merke ich dann schon so, okay, Achtung, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann könnte ich mich theoretisch verlieren. Ich habe aber für mich sozusagen so eine Art Immunsystem oder Ampelsystem, das ich schon wahrnehme, das mich auch ein bisschen warnt vor dem Ganzen, mich da zu verlieren. Also das passiert mir nicht in dem Maße, ne? Aber man braucht echt ein Bewusstsein dafür, weil es ist schnell passiert. Das muss ich echt sagen. Das überrascht mich selber auch.
Ja, mich auch. Ja, voll. Weil ich kenne das von mir auch, gerade wenn es um so Dinge geht, die leicht sind. Zum Beispiel Sport. Wenn es darum geht, dass mir Sportveranstaltungen oder Sportausschnitte, Highlights vorgeschlagen werden, wie zum Beispiel Basketball, NBA oder sowas oder Tennis, wenn mir das vorgeschlagen wird, da kommt dann so dieser kleine, neugierige Adrian in mir hoch, dann so, wow, geil, möchte ich nochmal einsehen, boah, der Ballwechsel war toll, boah, das ist noch mehr, boah, das ist ja interessant. Das merke ich auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir ja, wie wir direkt vor dem ersten Wort, wenn wir sprechen, wissen wir ja schon, wo wir dann am Ende rauskommen, seit ein paar Soul Talks, das Ganze ja analysiert. Und dementsprechend ist es so, dass ich für mich dann die wahre Power von der praktizierten Meditation tatsächlich entdecke, weil in der Meditation ist es ja nichts anderes. In der Meditation ist es ja quasi dieser, dieses bewusste Wahrnehmen dieses Kipppunktes, oder dieses Beobachtens, so, okay, krass, ich denke jetzt gerade wieder über XY nach, wieder zurück, ja, zum Beispiel zum Mantra. Mhm. Und so ist es bei mir auch bei Social Media. Da passiert dann plötzlich für eine gewisse Zeit irgendwas komplett unbewusst, nicht unterbewusst, sondern unbewusst. Und dann schaffe ich es einfach dann auch, Gott sei Dank, relativ zügig dann so, Moment mal ganz kurz, mhm. also wirklich so, ich sag mal fast schon Notausstieg, mhm. App schließen, Handy aus, weglegen. Mhm. Also so wirklich so, innerhalb von einer Sekunde ist es dann vorbei. Mhm. Aber ich muss das machen, weil ansonsten funktioniert das ganz normal, dass ich dann vor mir ein Projekt offen habe und am Schreibtisch sitze und mir denke, krass, ich wollte ja eigentlich, oder vielleicht kennst du vielleicht auch, dass man eigentlich die App wegen was ganz was anderem öffnet, mhm. und genau die eine Sache dann nicht macht, weil einen der Algorithmus da reinzieht und dann so, okay, jetzt bin ich wieder ausgestiegen. Ja, Moment mal, ich wollte eigentlich der Person schreiben, mhm. weil es ging ja um Projekt A, das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Mhm. Krass, weil vorher schon mal irgendwie eine andere Abbiegung war. Kennst du das oder denkst oder
genau, oder du gehst in eine App rein, weil du irgendwas machen wolltest. Du bist in der App, du machst das, machst dann aber das Handy nicht aus, dann gehst dann natürlich, weil du jetzt das Handy schon in der Hand hast und weil du es alleine schon siehst, gehst du noch auf die App, mhm. auf die App, auf die App, auf die App, auf die App, mhm. und machst irgendwie so eine Art Kreislaufsystem, weil du alles wieder checkst. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, wir sind Kinder der 80er. Jetzt sage ich da mal einen lustigen Begriff. Mhm. Dieses Wort hast du wahrscheinlich schon länger nicht mehr gehört oder nicht mehr nachgedacht, aber jeder weiß, was das ist. Es gab früher in unserer Kindheit zu Hause, auch bestimmt bei euch, eine Fernsehzeitung. Weißt du es noch?
Klar. Sicher, meine Mutter hat heute noch eine.
Ja, also für die Jüngeren unter euch, die das jetzt hier hören, eine Fernsehzeitung war eine Zeitschrift, die konnte man sich überall kaufen, kann man sich immer noch kaufen, und da stand tatsächlich das Fernsehprogramm aller oder vieler Programme dann eben nach Uhrzeiten sortiert in so eine Art listenförmig praktisch stand da. Und da ist man, dann hat man diese Fernsehzeitung genommen, hat sich angeschaut, okay, was kommt denn heute oder morgen am Nachmittag oder am Abend? Dann hat man sich sein Programm ausgesucht und hat gesagt, okay, also heute um 20.15 Uhr im ZDF kommt das und das.
Mit dem Kugelschreiber eingeringelt dann, ne?
Genau, markiert und so weiter. Und dann musste man sich das merken und dann ist man dann in sein Wohnzimmer gegangen, hat das dann eingeschaltet und war ganz verwundert, wenn es nicht gekommen ist, steht doch in der Fernsehzeitung. So, diese Arschlöcher haben es geschafft, diese Fernsehzeitung in unseren Kopf zu bringen. Uns wird von unserem Kopf die Fernsehzeitung die ganze Zeit vorgelesen und der Fernseher ist nicht mehr im Wohnzimmer, sondern in deiner scheiß Hosentasche. Und der läuft immer. Und das ist echt dieses Problem, dass wir beim Löwenzahn, jetzt sind wir schon wieder bei den 80ern, ja, Peter Lustig vom Löwenzahn, der hatte am Ende seiner Sendung immer zu diesem Punkt, wo er gesagt hat, und Kinder, denkt dran, ne? Ausschalten, ne? Abschalten. Wow.
Stimmt.
Das war immer der Abschlusssatz von Peter Lustig bei Löwenzahn. Stimmt. Und wir haben es verlernt, diesen Abschaltenknopf zu betätigen und zu finden. Es gibt ihn nicht mehr bei uns. Das wurde uns abtrainiert. Mhm. In Nordkorea zum Beispiel, ich habe eine lange Dokumentation über Nordkorea mal gesehen, dieses brachiale Regime, das es da einfach auch gibt. Und da gibt es, so war es zumindest in der Doku zu sehen, in jedem Haus, das ist zu viel gesagt, in jeder Wohnung, wo die halt zu hausen, gibt es so eine Art Radio, ne? Also so der Art Staatsempfänger. Das heißt, der ist mehr oder weniger eingemauert, der ist Standard, den musst du dort haben, sozusagen, ne? So, und über dieses Radio, der praktisch immer laut läuft, sozusagen, ne? Also über die Lautsprecher, läuft immer die Staatspropaganda, sozusagen, ne? Meistens ein bisschen Musik, aber meistens irgendwelche Reden halt von diesen Leuten. Und es gibt einen Knopf an diesem Radio. Das ist aber nicht der Ein- und Ausknopf, sondern es ist der lauter und leiser Knopf. Das heißt, es gibt nur zwei Modi, einen lauteren und einen leiseren. Das ist standardisiert. Es gibt keinen Ausknopf. Man kann die Scheiße nicht ausschalten. Jetzt kann man sagen, perfides System. Ja, die zwingen die Leute sozusagen, dass sie sich diesen Shit die ganze Zeit anhören. Klar, so funktioniert Brainwash durch Beschallung, durch konzentrierte, dauerhafte Beschallung. Ich finde, unser System ist noch perfider, weil wir hätten einen Ausknopf, nur uns wurde abtrainiert. Wir sind auch in diesem Brainwash, nur wir haben selber diesen Ausknopf eliminiert in unserem Kopf. Wir schalten selber die ganze Zeit wieder ein oder wir lassen die ganze Zeit an. Ne? Mhm. Und das ist echt, das ist echt tricky, da muss man echt mal ein bisschen drüber nachdenken, über diesen Umgang.
Total, total. Und genau deswegen sprechen wir heute mal drüber, weil eben das kannst du ja nicht mehr, das ist ja nicht mehr trennscharf, dass du sagst, ja, das ist Social Media und das andere ist das wahre Leben, wie man sieht. Ne? Also wenn mich Leute darauf ansprechen, ob es mir gut geht, weil sie auf Social Media ein Bild gesehen haben, wo ich nicht lache, dann so, okay, das vermischt sich einfach ganz normal. Ne? Also das vor allem auch bezüglich, das ist mir auch schon öfter mal in den Sinn gekommen, bezüglich Fake News. Mhm. Wir als Kinder der 80er.
Die guten 80er, gell?
Da kann man davon halten, was man möchte mit Tagesschau. Mhm. Aber man weiß auf jeden Fall, mein Gott, man kann da natürlich auch sämtliche Theorien aufstellen, dass auch das natürlich vorsortiert ist und so weiter und dass da auch nur das der Bevölkerung zum Fraß vorgeworfen wird, was denn einige Leute glauben, was sinnvoll ist, was die Leute glauben sollen und so weiter. Aber nichtsdestotrotz ist es mal zumindest in irgendeiner Form vorgefiltert, sage ich mal. Mhm. Und vielleicht bin ich da naiv, aber zumindest mal bezüglich der Glaubhaftigkeit und bezüglich des Wahrheitsgetreuen einfach mal überprüft. Vielleicht bin ich dazu naiv. Aber das ist natürlich heute super einfach, wirklich eine Nachricht zu versenden, die weltweit lesbar ist, wo kein Mensch mehr weiß, ob es wahr ist oder nicht.
Ja, alles KI dann. Genau, alles ist tendenziös geworden, auch übrigens bei KI natürlich sowieso, aber auch was Tagesschau und die Nachrichtenmagazine betrifft. Vergleich mal wirklich eine Tagesschau von 1984 oder auch 94 noch teilweise mit der von 2024. Es ist tendenziös, es ist Propaganda eingekehrt in das Ganze, es sind Meinungen, es ist einfach nicht mehr objektiv oder viel weniger objektiv an der Stelle. Aber weißt du, was noch ein anderer Gedanke bei dem ganzen Thema Social Media Umgang ist, der mir vorhin gekommen ist? Überleg mal, weil du vorhin dein S-Bahn-Beispiel gebracht hast, ne? Überleg mal, wann Menschen eigentlich diesen unbewussten Griff zum Handy machen und sozusagen eben da ihr Gehirn auf die Parkbank bringen, sozusagen, und das nutzen, um sich abzulenken. Das sind in den allermeisten Fällen Übergangsphasen. Also Phasen, wo du sonst, wenn du es nicht machen würdest, nichts zu tun hättest. Das heißt, wo du nicht arbeitest, nicht in der Kommunikation bist und so weiter. Es gibt Leute, die sind in der Kommunikation mit jemandem und sind auch noch am Handy. Das ist dann schon, sage ich mal, Stufe 3. Ne? Aber Stufe 1 ist erstmal, du hast gerade nichts zu tun. Du stehst deppert in der S-Bahn rum. Du sitzt im Bus, im Zug. Du stehst an der Supermarktkasse und vor dir sind noch 6 Leute und es dauert noch ein bisschen länger. Anstatt einfach zu stehen und zu sein, gehen die Leute ans Handy und checken nebenbei, könnte ja noch bei Social Media irgendwas sein. Das heißt, die Zwischenphasen werden ausradiert. Die Ruhephasen, die eigentlich jetzt vom Gehirn her stattfinden würden, werden eliminiert. Sie werden gefüllt sozusagen. Und das ist ein Problem auch für unser Gehirn, für unsere Gesundheit, weil wir sozusagen diese Ruhephasen, wo unser Gehirn wirklich mal Ruhe bekommt, weil es keinen Input hat, das wird abtrainiert und die Leute haben deswegen ein Riesenproblem mit Stille und mit Ruhe und müssen sich bis nachts, bis zum Einschlafen beschallen mit dem, dass sie sich irgendwas angucken müssen, weil sie sonst nicht in den Schlaf kommen. Und wenn sie dann nicht, ich habe gestern einen Call mit Christoph Molzburg, einem der bekanntesten Schlafforscher, die wir haben in Deutschland, der war in meinem Mentoring-Programm zu Gast und der hat dann auch gesagt, naja, weil ich dann gesagt habe, warum ist es denn dann so, dass so viele Leute sagen, ich kann nicht einschlafen, wenn ich mir nicht nebenbei irgendwas anhöre oder irgendwas anschaue und so weiter. Da sagen ja viele schon, da kann ich besser einschlafen. Sagt er, ja, weil es dein Gehirn gewohnt ist. Und wenn du das nicht machst, dann wird es ruhig. Und dann sagen viele Leute, da wäre ich voll unruhig. Da kommen so Gedanken plötzlich in mir hoch. Ich weiß nicht, was ist das? Was sind das für Gedanken und für Gefühle und für eine Unruhe? Und dann sagt er, du, das ist dein Leben, das da hochkommt. Und genau das ist der Punkt. Wir wollen vom Leben flüchten, das wir haben. Das ist Social Media.
Meine Eltern hatten sogar getrennte Schlafzimmer, weil mein Vater immer nur mit Fernseher einschlafen konnte. Also ich kenne das aus meiner jüngsten Kindheit. Letztens habe ich einen getroffen, der gesagt hat, bei mir ist es Standard, Fernseher läuft. Ja, warum? Mhm. Ja, weil sonst höre ich meinen Tinnitus so laut. Mhm. Oh, wow, all right, let's go. Mhm. Und ich glaube, das ist auch dieses Überdecken vom bewussten Leben. Ja. Weil wenn ich mir jetzt einfach mal vorstelle, gut, dass du sagst, mit der Supermarktkasse, was uns da eigentlich verloren geht, wenn wir es wieder lernen, bewusst an der Kasse anzustehen, dann sehen wir auch wieder die Wunder, die passieren. Keine Ahnung, ein Kind, was irgendwie irgendein Spielzeug vielleicht noch irgendwie aus dem Regal zieht und total begeistert anguckt, dann erinnert man sich wieder an seine eigene Kindheit und so weiter. Sowas sind ja eigentlich wahre Wunder im Alltagsleben. Mhm. Oder es fällt jemandem etwas runter, weil man eben gerade bewusst am Start ist. Kann man helfen, weil man sieht, oh, die Person hat gerade alle Hände voll, die kann das gerade gar nicht aufheben. Mhm. All das, was das Leben ausmacht, was für mich am Ende die Dinge sind, die ich mir in mein Dankbarkeitstagebuch schreibe. Boah, danke, dass das heute so und so passiert ist. Die finden alle gar nicht mehr statt.
Genau, weil sie es nicht mitkriegst.
Weil man die Lücken, wie du sagst, weil man die Lücken füllt. Ja. Weil man eben es mittlerweile so gewohnt ist, dass es dann langweilig ist. Ich kann mich jetzt nicht einfach in den Zug setzen, ne, und dann einfach aus dem Fenster schauen. Aber ich muss ja irgendwas tun. Mhm. Auch das mag vielleicht auch hier und da ein Grund sein. Mhm. So dieses Leistungsgetriebene, ich muss ja irgendwas tun. Ja. Ich kann ja nicht einfach nichts tun jetzt gerade. Weil meine Eltern haben schon gesagt, ne, wenn fauler Hund und so, ich muss jetzt irgendwas tun. Dieser blinde Aktionismus nennt sich das. Ne? Ja.
Gibt es auch den schönen Spruch, das Verschwommene rund um deinen Bildschirm, das nennt man Leben.
Sehr gut, ja, genau.
Habe ich bei Facebook gesehen, den Spruch. Ja, aber weißt du,
habe ich dann auch gleich geteilt, weil ich den Shitstorm bekommen.
Ja, aber weißt du, was echt interessant ist? Ich meine, wir leben ja in so einer Überforderungsgesellschaft. Ne? Ich meine, die Leute haben ja alle das Gefühl, oder viele das Gefühl, überfordert zu sein, dass das Leben immer schneller geht, dass es immer mehr wird. Ne? Diese Erschöpfungssyndrome, die wir haben, die haben ja mit Beschleunigung zu tun. So, das heißt, Entschleunigung ist ja der Weg. Entschleunigung heißt nicht in dem Sinne weniger zu machen, sondern Entschleunigung heißt in meiner Wahrnehmung Pausen zu machen, fürs Gehirn Pausen zu geben. Und du wirst sehen, wenn du diese Phasen, wie an der Supermarktkasse, diese kleinen Phasen, diese paar Minuten Häppchen immer wieder mal am Tag, wenn du die nicht füllst mit Entertainment durch Social Media, und das ist nicht die Abkehr von Social Media. Wenn ich dorthin gehe, gehe ich dort bewusst hin.
Genau.
Und dann mache ich das bewusst. Das ist okay. Es ist kein Entweder-Oder. Das ist Teil unserer Gesellschaft. Und es hat viele Vorteile, wenn man es auch versteht, für sich zu nutzen. Aber dieses Bewusste hingehen ist was anderes als das Unbewusste. Und wenn du das Unbewusste in diesen kleinen Tagesphasen mal weglässt und da praktisch mal dem Gehirn für ein paar Minuten oder auch Augenblicke keinen Input gibst, wirst du feststellen, dass dein Tempo, dein gefühltes Tempo des Tages weniger wird. Es wird langsamer, weil diese Ruhephasen dann einfach weniger Input geben und dein Gehirn sozusagen Zeit hat, den alten Shit besser zu verarbeiten. Und somit wird diese Entschleunigung findet auf diese Art und Weise statt sozusagen. Und jetzt haben wir eine Folgewirkung auf deine Erschöpfung und auf diese ganzen Themen, über die wir so sprechen. Es ist einfach nur dieses, gib dem Gehirn ab und zu mal echt eine Pause.
Ja? So wichtig. Auch das mit diesem, ich entscheide mich jetzt bewusst dafür und dann auch wieder bewusst dagegen. Nee, jetzt nicht. Und eigentlich, das habe ich mal, ich weiß nicht mehr, wer das in meinem Podcast mal gesagt hat, aber das fand ich genial, weil es dich quasi noch mehr entlarvt und dich quasi vor dir selbst noch, ich sage es mal ganz hart, dümmer dastehen lässt, dass du sagst, ja, fuck, das kann jetzt echt nicht wahr sein, indem du es einfach laut aussprichst. Du merkst jetzt quasi, ich greife jetzt zu meinem Handy und dann legst du es wieder weg und sagst, ha, Ich habe jetzt gerade zu meinem Handy gegriffen, weil ich dadurch kompensieren wollte, dass es mir gerade langweilig ist und so weiter. Wenn du sprichst es einfach aus und es ist so geil einfach, weil du dich dann einfach selbst quasi hinstellst und sagst, ja, ich bin mir dessen komplett bewusst gerade und spreche sogar laut aus, von mir selbst.
Besonders schön in der an der Supermarktkasse, ja. Ist ein fortgeschrittener Modus.
Das ist wirklich, ja, das ist dann quasi die Advanced Mood-Probe, so, ne? Hallo Leute, ich wollte gerade zu meinem Handy greifen, weil ich nämlich gerade im Moment nach Aufmerksamkeit suche.
Ich möchte mich von meiner Scheidung gerade hier ablenken.
Genau.
Danke.
Jetzt hier wieder weiter einkaufen, danke. Ja, aber das ist, glaube ich, genau der Punkt, dieses bewusste Umschalten von ich mache das jetzt aus einem gewissen Grund heraus und entscheide mich dann dafür, das aktiv zu machen, weil ich habe irgendwo mal eine Statistik gelesen, das wäre jetzt eigentlich mal interessant, die rauszuholen, ich weiß gar nicht mehr, wie die genau war, wie oft ein Otto-Normal-Deutscher Bürger das Handy in die Hand nimmt. Und wie oft er dann wirklich auch Sachen macht, für die das Handy eigentlich gedacht ist. Mhm. Irgendjemand eine Nachricht schreiben oder telefonieren. Also es war wirklich unfassbar, wie oft wir das in der Hand haben. Also auch so in Minuten oder Stunden teilweise, wie oft das in unserer Hand ist. Mhm. Ne?
Ja, genau. Ja, diese Screentime-Statistiken mal zu tracken und sich anzuschauen, ist auch heilsam.
Ja, voll. Ich meine, auch das ist ja schon mal ein Zeichen dafür, dass sich die Entwickler durchaus der Gefahr bewusst sind, indem sie einfach solche Barrieren einbauen, dass man sich selbst auch schützen kann davor, dass man sagt, okay, halbe Stunde Instagram offen, kommt eine Nachricht, hey, du hast dein Limit erreicht, möchtest du es erweitert oder nicht? Das ist ja schon mal, ehrlich gesagt, finde ich sehr weit gedacht schon wieder, ne? Weil die torpedieren sich ja in Anführungszeichen dann fast schon selbst.
Ich finde, das wäre übrigens
weniger
auch,
Zeit.
Ja, ich finde, das wäre übrigens auch mal ein toller Trainingstipp sozusagen für die Leute, dass man sagt, okay, ich check mal meine Screentime. Was ist so meine durchschnittliche Screentime über die letzten Monate sozusagen? Und dass ich dann sage, angenommen, die wäre jetzt am Tag, ich nehme jetzt eine Zahl, 4 Stunden. Okay, ich versuche ab sofort nur maximal 3 Stunden am Tag zu schaffen, also sich ein Ziel zu setzen und das dann tatsächlich jeden Tag mal zu tracken, wie war es heute, wie war es heute, wie war es heute, wie war es heute. Also weißt du, so mit einem Ziel dahinter, weil das schon dazu führt, dass ich mir bewusster mache, so, oh okay, jetzt bin ich wieder am Handy und so weiter, wie viel habe ich heute schon, wie viel darf ich noch und so weiter.
So ein bisschen wie ein Kind mit Fernsehen gucken.
Ja, genau.
Ich darf 20 Minuten am Tag, wie viel habe ich denn schon?
So haben das unsere Eltern früher gemacht und das war nicht die schlechteste Erziehungsmaßnahme. Finde ich. Mhm. Und weißt du, was noch ein spannender Trainingsimpuls ist, weil du vorhin von den Apps auch geredet hast, zählt mal eure Apps. Wie viele Apps habt ihr am Handy? Mhm. Das geht normal über einen App Store bei Apple, glaube ich, recht einfach. Ansonsten musst du halt mal zählen. Und wenn du sagst, oh Gottes Willen, habe ich viel zu zählen, ja gut, das ist auch schon mal eine Botschaft. Ne? So. Und dann schau mal, angenommen, du hättest jetzt 100 Apps am Handy. Wenn du jetzt sagst, 100 Apps kann nicht sein. Zähl mal. Schau mal, auf wie viel du kommst. Ne? Ich glaube, dass einige über 100 sein werden. So, gehen wir mal von 100 Apps aus, nur um ein Zahlenbeispiel zu haben. Überleg mal, wie viele Apps am Tag nutzt du tatsächlich aktiv? Wenn es mehr als
7.
Genau, also wenn es mehr als 10 sind, ist es viel, glaube ich. Ne? Also ich würde auch sagen, zwischen 5 und 10 maximal intensiv. Ne? Also natürlich schaut man vielleicht irgendwie ab und zu auch mal in die Wetter-App oder nutzt ab und zu meinen Taschenrechner, aber das ist nicht gemeint. Ne? Ich glaube, bis zu 10 Apps maximal. So, das heißt 10%. 90% von dem ganzen Shit auf deinem Handy schaust du in der Regel überhaupt nicht an. Und toller Trainingsimpuls wäre, jede Woche schmeißt du eine App runter, die du die letzten 6 oder 12 Monate nicht benutzt hast. Es geht nicht bis ans Unendliche, aber hey, wenn du es dadurch schaffst, deine Apps einfach mal um die Hälfte zu reduzieren, was du eigentlich eh gar nicht merkst, weil du sie eh nicht benutzt, größtenteils, dann ist es doch okay. Und wie viele Apps brauchen die auch nicht mehr? Also weißt du, so das, was die Leute ja auch in ihrem Haus machen, dass sie sich vollstopfen und beladen mit so viel Zeug, geht ja in der digitalen Welt weiter.
Das digitale Kleiderschrank ist das.
Ja, ja.
Einfach mal ausmisten, ja.
Also,
weil es ist ja auch alles kommuniziert, ne?
Ja.
Beim Durchscrollen, jede App kommuniziert, weil du siehst ganz kurz das Icon und dann, ob du willst oder nicht, dein Gehirn beschäftigt sich ganz kurz damit, was war denn das nochmal, ja, egal, weg.
Genau. Genau, das meine ich mit, die Fernsehzeitung wird dir vorgelesen im Kopf, weil alleine, dass du siehst, was es gibt, gibt dir in deinem Gehirn einen Impuls, was man jetzt tun könnte. Das heißt, ein Bedarf wird erschaffen oder ein Bedürfnis wird erschaffen, das davor eigentlich gar nicht da war. Es wird getriggert sozusagen. Ne? Und das, weißt du, ich glaube, wenn man eine App hat, ist es okay, irgendwelche Apps zu haben, aber dann mach was damit. Es gibt eine gute Statistik, weil du gerade über Statistiken geredet hast, über das Konsumverhalten von Menschen bei Facebook. Und das kann man sehr gut auf andere soziale Medien übertragen, weil das, glaube ich, überall ziemlich gleich ist. Von 100% aller Menschen, die bei Facebook sind, wie viel Prozent der Leute sind aktive Creators, also Leute, die selbst Content erstellen im Sinne von aktiv Videos, aktiv Texte, also wirklich aktiv erstellen. Es ist genau 1%. 1% sind aktive Creators, 9% sind sozusagen, wie würde man das auf Deutsch sagen, also Teilnehmer, also die interagieren, also die kommentieren was und so weiter und so fort.
Konsumenten, ja.
Ja, genau, in der Formulierung wären es dann also wirklich die interaktiven und die reinen Konsumenten, die also weder irgendwas erstellen, selber nicht wirklich posten und eigentlich auch nicht interagieren, also auch nicht kommentieren, nicht liken, sondern die praktisch nur lesen, die nur scrollen, die es sich also nur beschallen lassen, reine Empfänger sozusagen. 90%. 90%.
Krass.
Und das ist das Problem in unserer Welt. Mhm. Ja. Wir stopfen uns voll mit diesen ganzen Impulsen und verarbeiten es nicht mal. Ich kann ja auch konsumieren. Es ist wie Bücher lesen. Nur das geht nicht so schnell und nicht so viel. Aber wenn ich nur Wissen aufnehme, dann habe ich irgendwann so einen Haufen von Wissen, mit dem ich nichts mache. Und jeder Haufen, den ich ansammle, mit dem ich nichts mache, fängt irgendwann an zu stinken. Und so ist es bei den Leuten.
Ich habe hier gerade gefunden, abzüglich der Zeit für nächtlichen Schlaf nimmt der durchschnittliche Mensch alle 15 Minuten sein Handy in die Hand. Mhm. Wenn er wach ist.
Krass. Alle 15 Minuten, ne?
Im Durchschnitt. Mhm. Und das über den ganzen Tag hinweg. Mhm. Das ist heftig.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne es von mir, dass es manchmal, ich kann mich da echt nicht frei machen, wenn ich jetzt sage, ich lasse mein Handy jetzt mal zu Hause und wir gehen an die Isar spazieren und ich weiß, da sind wir jetzt 2, 3, 4 Stunden, dann hatte ich schon auch mal Momente, wo ich das Gefühl hatte, ich lasse mein Kind zu Hause. So nach dem Motto, kommt es alleine ohne mich klar. Ne?
Wie so ein Tamagotchi früher. Ne?
Genau, genau. Was ist, wenn es Hunger hat? Ja. Nee, aber du weißt, was ich meine. Ne? So dieses etwas, was immer dabei ist.
Ja, ja.
So wie wenn man eben wirklich ein Kind hat und das erste Mal abgibt an die Großeltern oder so. Ja. Also, oh Gott, so, ich lasse mein Handy jetzt zu Hause.
Genau.
Und mittlerweile ist es die größte Genugtuung überhaupt.
Ja.
Ich lasse mein Handy jetzt da, völlig egal. Da wird nichts passieren, was in den nächsten paar Stunden so wichtig ist.
Also früher war es für mich Luxus, also ganz früher, dass ich immer auch überall erreichbar sein kann. Heute ist für mich Luxus, dass ich nicht erreichbar bin.
Ja, genau. Ja. Geht mir auch so.
Und das ist so. Wir glauben ja immer, dass wir erreichbar sein müssen. Was ist, wenn jemand mich anruft? Was ist, wenn jemand was braucht? Was ist, wenn mir jemand was schreibt und ich jetzt eine Stunde nicht zurückschreibe und so weiter? Oder es nicht sehe? Ist derjenige beleidigt? Oder wäre es vielleicht wichtig? Nee, du machst dich abhängig von deiner eigenen Anerkennungssucht und von deinem eigenen Helfersyndrom oder deinem eigenen was weiß ich was, ne? Genau. Die anderen kommen gut ohne dich klar. Du kommst nicht ohne die anderen klar. Und ohne dieses Handy. Gut. Das ist das Problem.
Das ist auch noch ein kurzer Punkt, den ich aufgreifen möchte. Die Erwartungshaltung bezüglich Geschwindigkeit der Response, der Antworten. Also so nach dem Motto, wenn du eine halbe Stunde lang, ich habe gesehen, du bist online, schreibst nicht zurück, ist alles klar bei dir. Wow! Ich merke, das ist für mich echt ein krasser Trigger.
Stimmt.
Da fühle ich mich sehr, sehr schnell auch in so einer Position wieder irgendwie eine Ansage machen zu müssen. Du so, hey, mal ganz kurz, ne? Also.
Ja, darfst du aber auch, finde ich. Also
ja,
du hast ja ein Recht auf deinen Rhythmus. Ich finde schon, dass man das Leuten dann auch, die da so ein bisschen eingängeln gefühlt, dass man denen mal ganz kurz sagt, du, pass mal auf. wenn ich nicht gleich zurückschreibe, ich will nicht die ganze Zeit am Handy sein. Also man muss es halt erklären sozusagen auch.
Genau,
ne?
Genau.
Aber viele Menschen haben da echt einen anderen Rhythmus sozusagen. Ne? Und kein Coaching ohne Auftrag. Ich kann ja den Leuten jetzt nicht sagen, du, hör mal auf, die ganze Zeit am Handy zu sein, aber ich kann ja meine Regeln zumindest mal erklären. Ne?
Hm. Ja, genau. Die Frage ist, was lernen wir daraus, wenn wir uns da mal bewusst in dieses Feld hineinbegeben, was denn da auch wirklich sehr, sehr gefährlich ist. Mein Learning daraus ist, dass, so Kurt Tepperwein-artig, das Leben ist eine dauerhafte Premiere an einzigartigen Momenten. Und je mehr ich an diesem Handy bin, desto mehr bin ich mir bewusst, dass ich die einzigartigen, wundervollen Zaubermomente im Leben eigentlich genau dadurch an mir vorbei passieren lasse, ohne dass ich sie wahrnehmen kann, weil ich so in einer anderen Welt gefangen bin. Und das mache ich mir immer wieder bewusst. Mhm. So nach dem Motto, wenn ich das Ding in die Hand nehme, dann muss es so wichtig sein, dass es mir das wert ist, vielleicht magische Momente verpassen zu können, die das Leben wirklich ausmachen und nicht das, was auf meinem Screen angezeigt wird. Und seitdem ich das für mich mit mir selbst so ausgemacht habe, habe ich es einfach viel, viel weniger in der Hand.
Ja.
Dann nehme ich lieber die Katze hoch und lege mich kurz mal 10 Minuten mit der aufs Sofa und verbinde mich mit ihr. Da merke ich, okay, das sind die Momente, die das Leben ausmachen, nicht weil ich jetzt irgendwie irgendwas, ein lustiges Katzenvideo gesehen habe.
Ja, ich meine, du bist Musiker, du spielst Konzerte auf großen Bühnen. Schau mal, das ist ja das perfekte Beispiel. Früher haben sie die Feuerzeuge hochgehalten, heute halten sie die Handys hoch. Ne? Bei deinen Konzerten ist es, glaube ich, in großen Teilen anders, weil du ein bewussteres Publikum, glaube ich, auch anziehst. Ich weiß nicht, wie da deine Beobachtung ist, aber auch da wird es wahrscheinlich zumindest eine Tendenz geben, dass immer mehr Leute versuchen, diesen magischen Moment, der gerade auch entsteht durch deine Musik, durch deine Kunst. Es kann ja auch draußen, was weiß ich, ein Naturschauspiel sein, ein schöner Sonnenuntergang. Wir versuchen, den Moment festzuhalten mit dem Handy, indem wir ihn filmen oder fotografieren, und genau dieser Versuch, es durch dieses Gerät festzuhalten, ist die Garantie, dass du ihn verpasst. Weil dort, wo der Moment
warum
stand...
Warum versuchen wir das?
Ja, wir wollen den Moment festhalten, dass wir ihn praktisch wiederholen können, dass er bei uns bleibt. Aber der Moment...
Und dass wir ihn teilen können. Schau mal, wie toll das bei mir war.
Ja, das auch oft, ja. Ja, stimmt, genau. Also,
weil das reicht ja nicht, wenn es nur ich toll finde. Es ist erst dann toll, wenn jemand anders sagt, wow, das ist aber wirklich toll, wo du da gerade bist.
Da hast du recht, das ist ein großer Punkt. Ja, genau. Also viele Leuten geht es gar nicht mehr darum, irgendwo zu sein, sondern nur zu zeigen, dass man dort war. Ne?
Exakt, ganz genau. Ja. Es gibt auch so ein legendäres Bild, wo der Papst irgendwie vorbeifährt und 10.000 Handys nach oben gehen, jeder filmt und eine Oma steht in der Mitte und schaut einfach nur zu, wie der Papst da vorbeifährt.
Ja, das ist Präsenz.
Das ist eigentlich genau das Bild.
Ja, das ist ein gutes Bild dazu, ja, stark. Ja, ja, genau so ist es. Ne? Wir verpassen die Momente, und ich glaube, alles das, was Menschen in ihrem Leben suchen, finden sie außerhalb dieser Bildschirme auch am Ende des Tages. Also vielleicht kann ein guter Weg jetzt sein, aus dem Podcast raus wieder ins normale Leben, dass man sich einfach bewusst macht, okay, wenn ich mein Handy in die Hand nehme, wofür? Ne? Also was bringt's? Was will ich damit machen? So.
Ganz genau.
Es gibt Dinge, die kann man damit machen, die sind total sinnvoll, und dann ist es in Ordnung. Aber wenn es nur darum geht, um gerade irgendwie Zeit zu überbrücken und praktisch nicht in meinem wirklichen Leben zu sein, sondern mich zu flüchten in irgendwas, also mich zu unterhalten, macht er immer klar, ich bin auch kein grundsätzlicher Feind von Unterhaltung. Unterhaltung kann auch mal okay sein.
Das Maß. Wenn sie bewusst stattfindet.
Genau, wenn sie bewusst stattfindet und wenn sie nicht zur Sucht wird.
Genau, heute Abend schaue ich mir ganz bewusst einen Film
an. Exakt.
Alles klar. Und ob der Film jetzt irgendeine Botschaft am Ende hat, die ich mir in mein Leben mitnehme oder nicht, fuck it. Egal.
Genau.
Es ist einfach jetzt heute mal dran. Das passt für mich.
Genau. Wenn ich irgendwo in ein Comedy-Programm gehe, weiß ich auch, es wird 2 Stunden jetzt nicht ein literarisches Weiterbildungsprogramm, sondern es ist 2 Stunden Lachen im Idealfall. Ne? So, das ist Unterhaltung. Das ist okay. Ich habe mir dafür Zeit genommen. Ich gehe da bewusst hin und gehe in diese Erfahrung rein. Und ja, auch da bringe ich mein Gehirn in Sicherheit, weil es einfach eine Wellness-Geschichte ist, weil ich einfach mal 2 Stunden nur Spaß habe. Und das ist in Ordnung, aber das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir das wieder ein bisschen lernen und uns einfach klar machen, wenn ich diese kurzen Phasen in meinem wirklichen Leben nicht sein will, also eigentlich immer auf der Flucht bin, immer auf der Flucht in mein Handy, in irgendwas anderes, vielleicht wäre es an der Zeit, mein Leben genauer anzuschauen, anstatt meine Social-Media-Kanäle, um mein Leben so spannend zu finden, dass ich Social Media nicht als Fluchtort brauche, sondern dass es eine Ergänzung sein kann.
Ganz genau. Ich möchte das auch noch sagen, dass es auch eine große Chance ist, das als Indikator für Kompensation zu finden. Mhm. Oder mal herauszufinden. Und vor allem, es ist ja auch im Coaching, im Therapiebereich, ist es ja auch gang und gäbe, dass man erstmal wahrnimmt, was denn eigentlich der Grund dahinter ist und dann einen besseren Ersatz findet. Also wenn ich sage, ich mache das jetzt, weil ich mich einsam fühle und ich möchte mit anderen verbunden sein, okay, wow, dann ist das mal eine große Erkenntnis. Was gibt es denn noch für andere Möglichkeiten, mich verbunden zu fühlen zu mir selbst? Was sind das, wo kommt denn das überhaupt her, dass ich mich nicht verbunden fühle? Dann stellt man sich andere Fragen. Wenn man einmal sich in diese vielleicht auch manchmal schmerzvollen Fragenketten hineinbewegt, warum habe ich denn alle 15 Minuten jetzt dieses Ding in der Hand? Weil im seltensten Fall ist es ja so, dass dann immer wieder eine Nachricht da ist, die ich jetzt dringend beantworten muss in irgendeinem Business-Kontext oder sonst irgendwas oder irgendwas, wo es ums Überleben geht, sondern es ist ja, ich würde mal sagen, so 80-90% einfach nur Konsum von neuen Informationen, nach denen ich gar nicht gefragt habe eigentlich. Ne? Mhm. Und da einfach sich zu fragen, warum mache ich das jetzt? Und das auch vielleicht für alle, ich habe es selbst ausprobiert, man kommt sich am Anfang super doof vor, aber es hat eine unfassbar krasse Wirkung, was ich vorher erzählt habe, es einfach laut auszusprechen. Krass, jetzt wollte ich schon wieder zu meinem Handy greifen, weil. Und dann einfach auszusprechen, was war denn jetzt der Grund? Weil, kann auch manchmal sein aus Langeweile, aus Gewohnheit, weil, keine Ahnung. Und das einfach mal auszusprechen, vielleicht am Anfang, wenn man alleine ist. Mhm. Vielleicht am Anfang mit dem Partner auch mal. Mhm. Und das macht was mit einem. Mhm. Weil man sich selbst so nackt macht und so, okay, krass. Jetzt habe ich es mir nicht nur heimlich für mich gedacht, sondern ich spreche es jetzt einfach mal aus.
Mhm. Ja. Cool.
Das ist kraftvoll.
Mhm. Ja, haben wir einiges zu tun.
Ja, voll, total. Und auch da wieder, immer wieder dieser wichtige Nachsatz, wir beide inkludiert, ne?
Absolut. Wie gesagt, unser Gehirn funktioniert genauso wie das von anderen. Ne? Und deswegen ist es eine Aufgabe für jeden in dieser Zeit. Und Technologie ist eine, auch Social Media als Teil der Technologie, ist eine Möglichkeit. Aber man muss Möglichkeiten konstruktiv nutzen, sonst werden sie zu einer Waffe. Gegen sich und gegen andere.
Ne?
Ja, so ist es.
Ich kann damit ein Brot teilen und anderen damit was Gutes tun oder ich kann jemandem die Kehle durchschneiden. Ja. Man kann immer mehrere Dinge mit etwas tun. So ist es mit Social Media auch.
Ja, so ist es. Cool.
Wichtig, dass wir da einfach mal drüber gesprochen haben.
Ja, war ein schönes Thema.
In diesem Fall würde ich sagen, teilen wir jetzt einfach mal diesen Podcast auf Social Media.
Genau. Und ich checke jetzt gleich mal meine Mails, weil es wird Zeit noch eine Stunde jetzt.
Und ich hoffe, es kommentieren noch viele Leute.
Genau. So ein bisschen positiver, nicht immer so rumhaten hier.
Genau.
Sonst löschen
wir
euch.
In diesem Sinne.
Okay. Danke dir. Bis bald.
Für den Deep Dive. Bis bald.
Ciao.
Tschüss.